Die letzten Wochen hatten wir hier im Gottesdienst immer wieder das Thema Gebet dran. Also es ging immer wieder ums Thema Gebet. Wir hatten so eine kleine Reihe und heute ist der letzte Teil dieser Reihe. Da wollen wir nochmal drauf schauen, wie betet Jesus. Wir haben den Einstieg gemacht, da haben wir mal ins Alte Testament geschaut. Wir haben ein bisschen geguckt, wo kommt es mit dem Gebet eigentlich her. Dann haben wir uns angeschaut, wie betet Jesus, was können wir da davon lernen. Letzte Woche haben wir uns das Vaterunser ein bisschen genauer angeschaut und heute, ja, da wollen wir auch nochmal ein ganz besonderes Gebet ein bisschen unter die Lupe nehmen, das Gebet im Garten Gethsemane. Ich denke, wenn wir beten, also mir geht es zumindest oft so, dann beten wir oft, dass Gott was tut, dass er unsere Situation verändert. Ja, wir beten so, Gott, mach's leichter, öffne eine Tür für mich, nimm meine Probleme weg, keine Ahnung. Also wir haben irgendwas, das wir wollen und wir wissen auch, wie es jetzt richtig gut wäre, wenn Gott das und das machen würde, dann wäre das ja sehr gut, oder? Also erst gestern oder vorgestern war es so, da muss ich gestehen, ich habe gebetet, Gott, bitte mach, dass der Altpapiercontainer unten am Bahnhof leer ist. Ich hatte nämlich viel Pappe zum Wegbringen. Ja? Also ich wollte was von Gott und er sollte meine Situation leichter machen. Und das Gebet wurde erhört. Es war phänomenal. Also wir wollen was von Gott. Und es fällt auf, dass Jesus anders betet. Also wir haben das letzte und vorletzte Woche schon gesehen, heute aber auch wieder. Da betet Jesus nicht, Gott verändere meine Situation, sondern verändere meinen Willen. Ja? Und das ist ein Unterschied, der herausfordert. Also vor allem so ganz fundamental, wenn wir über das Gebet nachdenken. Weil ganz ehrlich, meistens wünschen wir ja uns, dass Gott unseren Weg bestätigt. Also wir wissen ja schon genau, was wir wollen und wie es jetzt auch gut wäre und dann kann Gott das ja auch so machen, so wie beim Altpapiercontainer. Aber was passiert, wenn Gott den Weg nicht verändert? Also vor allem, wenn es jetzt um grundlegendere Dinge geht, als jetzt hier, dass ich meinen Müll loswerde. Was, wenn alles ist, bleibt, wie es ist in meinem Leben? Was ist, wenn es schwer bleibt? Was ist, wenn ein schwerer Weg nicht an uns vorbeigeht? Und genau an dem Punkt stehen wir heute. Wir sind nicht bei einem schönen, ruhigen Gebet, sondern bei einem Gebet, das an die Grenze geht. Ich lese vor aus Lukas 22, ab Vers 39 und ihr könnt hier an der Leinwand mitlesen. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er dorthin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet, kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ja, wir sehen auch hier wieder eine typische Verhaltensweise von Jesus, die uns immer wieder begegnet. Jesus zieht sich zurück. Zuerst raus aus Jerusalem, raus aus der Stadt, aus dem Trubel, in den Garten Gethsemane mit seinen Jüngern zusammen und dann reißt er sich von ihnen sozusagen los, einen Steinwurf weit weg, also jetzt nicht ewig weit, aber er braucht einfach Zeit für sich. Er zieht sich zurück und er kniet nieder. Wir erinnern uns an den ersten Teil der Predigtreihe, da habe ich gesagt, die äußere Haltung spiegelt oft unsere innere Haltung wieder. Und das sehen wir auch hier bei Jesus, er kniet nieder vor Gott. Er geht auf die Knie und dann betet er und er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Und das ist ja bemerkenswert. Ja? Jesus bittet wirklich darum, dass dieser Weg an ihm vorbeigeht, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Jesus will das nicht. Er weiß, was kommt. Er weiß, dass jetzt der Verrat kommt und der Hohn kommt und der Spott kommt und das Auspeitschen, das ans Kreuz gehen und er will das nicht. Und es ist kein frommer Satz, das ist ehrlich. Und da sehen wir, Jesus ist ganz Gott, aber er ist halt auch ganz Mensch. Er will nicht, dass das auf ihn zukommt. Und unser Text zeigt, wie tief das geht. Jesus ringt hier. Er ist in Todesangst. Ja, sein Körper reagiert sogar darauf. Ich habe das mal nachgeschlagen. Wikipedia sagt, man nennt das Hemidrose. Ja, Hemidrose, vielleicht auch anders betont, weiß ich nicht genau, bin kein Arzt. Es bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigmenten im Schweiß und kann im Falle großer empfundener Angst, zum Beispiel Todesangst, zusammen mit dem Angstschweiß auftreten. Also Jesus spielt hier nichts vor. Er bringt das, was in ihm ist, vor den Vater. Er legt es vor ihn hin, ungefiltert, roh, ehrlich, echt. Und genau da beginnt echtes Gebet. Ja, nicht bei den richtigen Worten. Das ist kein schönes Gebet. Letzte Woche hatten wir das Vater Unser. Das ist ein schönes Gebet. Das ist schön strukturiert. Ich habe das euch ein bisschen gezeigt und erklärt. Ja. Und ja, das hat so einen Aufbau. Und dann geht es erst um Gott. Und dann geht es um das Brot. Und dann geht es um die Schuld, Sündenvergebung. Aber hier, das ist echt, das ist roh, viel fundamentaler. Es geht um Wahrheit. Und dann kommt noch dieser zweite Satz oder diese zweite Hälfte des Satzes. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Wendepunkt. Es ist der Wendepunkt überhaupt. Ja? Karfreitag am Kreuz, das ist der Moment. Ja? Da geht Jesus ans Kreuz und macht den Weg zu Gott, dem Vater, frei. Ja, also wir Menschen, wir sind von Gott getrennt, irgendwas steht dazwischen uns, wir sind halt keine Heiligen, wir sind halt nicht perfekt. Da ist Streit und Tod und Zwist und alles Mögliche, da in unserer Welt und in unserem eigenen Leben. Und so können wir nicht zu diesem Heiligen, zu diesem Großen, zu diesem fantastischen Gott kommen, der heilig und perfekt ist. Und Jesus macht den Weg für uns am Kreuz frei. Endlich dürfen wir kommen. Das ist das Entscheidende in unserem Glauben. Der Tod von Jesus am Kreuz. Und Ostern ist die Bestätigung. Da steht Jesus wieder von den Toten auf. Er war nicht irgendein Irrer, der ans Kreuz geschlagen worden ist, sondern er war der Sohn Gottes. Er war Gott selber, der Mensch geworden ist. Aber hier im Garten Gethsemane, das ist der Wendepunkt, weil in diesem Moment fällt die Entscheidung für diesen Weg ans Kreuz. Da fällt die Entscheidung. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist wichtig. Das ist keine ruhige, abgeklärte Formulierung. Das ist ein Satz, der entsteht im Ringen, im Kampf. Und da wird konkret, was Jesus gelehrt hat. Ja, letzte Woche, wir erinnern uns, Matthäus 6, Vers 10. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, bis hierhin ist das noch ein schön formuliertes Gebet, oder? Das kann man schön sprechen, wir beten es nachher auch, haben wir im Konfirmandenunterricht irgendwann mal gelernt oder so. Aber hier, jetzt im Garten Gethsemane, das wird ein Gebet, das man leben muss in so einer Situation. Das heißt, für uns Hingabe ist nicht was, ja, dass ich alles verstehe, dass ich alles in der Hand halte, sondern Hingabe bedeutet, dass ich Vertrauen lerne. Auch wenn ich manches nicht verstehe, auch wenn mancher Weg mir unklar bleibt, warum das jetzt so sein muss. Und genau das passiert hier. Und dann lesen wir, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das ist ja auch interessant, oder? Der Weg verändert sich nicht. Der Kelch geht nicht vorbei. Das Kreuz bleibt, aber Jesus wird gestärkt. Das heißt, Gebet bedeutet nicht automatisch, dass sich die Situation verändert. Vor ein paar Wochen waren wir bei einem Krankengebet. Zwei Leute aus unserem Leitungsteam und ich, wir waren zusammen bei einer Person, die seit längerem krank ist. Und da geht es halt nicht nach oben, es wird nicht besser, sondern es wird eher immer schlechter. Und da haben wir gebetet und wir haben gebetet für Verbesserung, wir haben gebetet für ein Wunder, wir haben gebetet für Heilung. Aber wir haben auch ganz klar gesagt, es bleibt in der Hand Gottes. Es kann auch sein, dass die Situation so bleibt. Gott hält es in der Hand. Sein Wille geschieht. Er tut souverän, was er möchte. Das heißt, Gebet bedeutet nicht automatisch, dass sich die Situation verändert. Jesus hat immer noch Todesangst. Das ist der nächste Satz, das mit dem Schweißen, dem Blutstropfen, was ich eben gesagt habe. Das ist ja erst der nächste Satz. Ihr seht es hier an der Leinwand. Jesus hat hinterher auch noch Todesangst. Das ist kein Spaziergang für ihn. Er betet und dann wird er gestärkt und dann geht er so pfeifend ans Kreuz. Nein, er hat immer noch Todesangst und er ringt immer noch. Aber er bekommt die Stärke, diesen Weg zu gehen. Trotz der Angst, trotz der Verzweiflung, trotz der Tatsache, dass sich an der Situation nichts geändert hat. Und so steht Jesus auf und er geht. Geht zu seinen Jüngern und er geht zum Verräter, geht ihm entgegen und er geht zur Verhandlung und er geht ans Kreuz. Und wenn man so den Zoom mal ein bisschen aufmacht in dieser Passionsgeschichte, dann zeigt sich, das ist kein Einzelmoment. Schon vor der Passionsgeschichte, kurz vorher in Johannes 17, sehen wir Jesus im Gebet. Ja, das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Ganz spannender Text. Und in diesem Text geht es um Verbundenheit, um die ganz enge Verbundenheit von Jesus mit seinem Vater. Und von den Jüngern zu Jesus und den Jüngern zu Gott und den Jüngern untereinander und den Jesus-Nachfolgern untereinander. Und da betet Jesus dann in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie, also die Jünger, die Jesus-Nachfolger, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es geht für uns also nicht darum, aus der Welt genommen zu sein, ja, dass wir all unsere Wünsche erfüllt bekommen, wenn wir beten. Ha, schön wär's. Es gibt schon so Frömmigkeitsrichtungen, die suggerieren das so. Du musst nur richtig beten. Du musst nur feste glauben. Ja, dann wird alles sich positiv entwickeln. Ja, aber wir sehen hier was ganz anderes. Jesus betet nicht darum, dass wir aus der Welt genommen sind, sondern dass wir dem Bösen in dieser Welt widerstehen. Dass wir nicht resignieren, wenn Leid oder Krankheit in unserem Leben die Oberhand zu haben scheinen. Dass wir dieser Versuchung, auf Kosten anderer einen Vorteil zu gewinnen, widerstehen können. Dass wir der Unversöhnlichkeit, der Hartherzigkeit in unserem eigenen Leben widerstehen können. Ich könnte jetzt noch weitere Aufzählungen machen. Das Böse kann viele Gesichter haben. In der Welt hat es viele Gesichter und in unserem Leben hat es viele Gesichter. Und wir werden immer wieder mit Bösem konfrontiert sein. Das bleibt uns Christen nicht erspart. Aber Jesus betet dafür, dass wir dem Dunkeln, der Verzweiflung, dem Bösen widerstehen können. Und dieses Widerstehen, das ist was Aktives, weil wir aktiv handeln müssen. Vergebung ist nicht passiv. Das muss ich aktiv angehen in meinem Leben. Widerstand gegen Unrecht kann nicht passiv bleiben. Die Botschaft dieser Freiheit, die wir in Jesus haben, in Kreuz und Auferstehung, diese Beziehung zum lebendigen Gott, das können wir nicht passiv für uns behalten. Ja, ich nehme diese Vergebung der Sünden an und dann mache ich den Deckel zu und dann setze ich mich hin und lehne mich zurück und warte bis zum jüngsten Tag. Nein, wir wollen das weitergeben. Das ist was Aktives. Und das ist die Grundlage. Was hier im Garten Gethsemane passiert, kommt also nicht aus dem Nichts. Das wächst aus einer lebendigen Beziehung zum lebendigen Gott. Und am Kreuz sehen wir, wie sich das fortsetzt. Da betet Jesus zum Beispiel in Lukas 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Jesus lebt, was er verkündet. Jesus vergibt auch in der unmöglichsten Situation, mitten in Spott und Hohn, mitten im Sterben, vergibt Jesus seinen Feinden und betet drum, dass Gott ihnen vergibt. Oder dann in Markus 15, Vers 34, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird die Tiefe dieses Weges sichtbar. Und gleichzeitig ist es eine Kurzpredigt. Es ist auch ein Gebet. Jesus betet den Psalm 22. Das habe ich letztes Jahr als Predigt hier gehabt. Ja, Psalm 22, ein fantastischer, ein glorreicher Psalm. Und er endet mit folgenden Worten. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihren fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Jakobs. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz nicht vor ihm verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Aus dem Psalm ist dieses Zitat, aus dem Psalm ist dieses Gebet, das Jesus da am Kreuz noch spricht. Boah, wie mächtig, oder? Und schließlich bittet er im Lukas Kapitel 23, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Selbst mitten in dem Leid, mitten in der Tiefe, mitten in dieser Gottverlassenheit ruft er zu seinem Vater. Und auch das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Auch das ist ein Zitat aus einem Psalm, nämlich aus Psalm 31. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren mir zu. Hilf mir eilends. Sei ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen, aber ich vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über seine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das sind diese Gebete, diese Worte, die Jesus da am Kreuz betet. Und wir sehen das Vertrauen da. Vertrauen in Gott bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug. Gethsemane ist die Entscheidung und das Kreuz ist die Umsetzung. Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich und mich? Vielleicht ist Gebet für uns oft der Versuch, was zu verändern. Wir wollen es in der Hand haben, wir beten. Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber dieser Text zeigt uns, Gebet ist zuerst ein Ort, an dem ich ehrlich werde. Jesus ist ehrlich hingegangen im Garten Gethsemane und hat Gott alles vor die Füße gelegt. Seine ganze Angst und seine ganze Verzweiflung. Und dann ist Gebet ein Ort, an dem ich mich und meine Themen loslassen kann. Es muss sich nicht alles um mich drehen. Und das Gebet ist ein Ort, an dem ich mich ausrichten kann auf Gott. Auf das, was für ihn im Mittelpunkt steht. Die Frage ist nicht zuerst, ändert Gott meine Situation? Die Frage ist, bin ich bereit, Gott zu vertrauen in dem, was er tut? Bin ich bereit, seinem Weg zu folgen? Auch wenn es ein Weg ist, der durchs dunkle Tal führt. Psalm 23. In der Gewissheit, dass er mich durch dieses dunkle Tal hindurch, letztendlich und vielleicht erst nach unserem Leben, zu frischen Auen führt, dass er mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde, dass er mein Haupt mit Öl salbt. Wisst ihr, in Gethsemane wird nichts leichter. Aber eins wird klar, Jesus geht nicht einfach einen anderen Weg. Er wäre gerne einen anderen Weg gegangen. Ja, wenn es sein darf, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das wäre einfacher gewesen. Jesus hätte auch abhauen können. Er hätte auch seine Jünger mit Schwertern ausrüsten können oder Engel zur Hilfe rufen oder sonst irgendwas. Jesus geht nicht seinen Weg, nicht das, was er will. Er geht diesen Weg, bewusst. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Gebet hat diesen Weg nicht verändert. Aber es hat Jesus getragen. Und vielleicht ist das unser Punkt. Gebet sorgt nicht immer dafür, dass sich was verändert, aber es kann dazu führen, dass du einen Weg gehen kannst, der vor dir liegt und der manchmal auch schwer ist. Ich möchte gern mit uns beten und ich lade euch dazu ein, wenn es möglich ist, aufzustehen und ihr beim Posaunenchor guckt einfach, wie es für euch möglich ist. Und ich bete und dann leite ich für uns alle über ins Vaterunser. Ja, lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass heute Karfreitag ist. Danke, dass wir uns erinnern dürfen, dass du für uns ans Kreuz gegangen und dort gestorben bist, dass der Weg zum Vater frei ist, dass uns nichts mehr niederdrücken muss, nichts mehr unten halten muss, kein schlechtes Gewissen und ja, kein falsches Tun, kein falsches Handeln. Jesus, schenk uns doch dieses neue Leben, schenk uns doch diese Freiheit. Stell du unsere Füße auf weiten Raum. Und danke, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass Ostern schon ein bisschen durchscheint, auch an diesem Karfreitag. Und so beten wir zusammen mit den Worten, die du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch gerne nochmal hinsetzen.